Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Wie kommt ein humorvoller, Ausserschweizer Priester in die Innerschweiz? Ein jungberufener Priester, der gerne Kinder hüten tut, Theater spielt und keine Berührungsängste hat und so Kontakt zu den Leuten sucht, sei es im Restaurant, auf der Strasse oder auch in der Disco. Der Priester tut seine Meinung in der Gemeinde offen sagen. In den Medien, sei es im Radio oder im Fernsehen, und eckt natürlich damit ein bisschen an. Er engagiert sich auch für den Exorzismus. Und der Priester wird uns heute im Rahmen des Berufungsinterviews über seinen Ruf Gottes erzählen. Und so möchte ich den Pfarrer Rudolf Nussbaumer aus Steinen bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Ja, schön. Guten Tag.
Ich kann mir sagen lassen, dass Sie gute Quarktorten backen. Wann haben Sie die letzte gebacken, Herr Pfarrer Nussbaumer?
Das Jahr leider noch nicht. Ich komme immer weniger dazu, weil sie viel Zeit braucht mit dem Mürbeteig und so weiter. Aber was ich regelmäßig trotzdem noch backe, das ist kiloweise Haselnusscakes. Das ist die einfachste Version.
Jetzt haben wir morgen früh und leider noch nicht den Zeitpunkt für so einen Keks zu essen. Darum führen wir jetzt ein Berufungsinterview miteinander. Was hätten Sie gesagt, Herr Pfarrer Nussbaumer, wenn jemand Ihnen gesagt hätte, als Sie Bub waren, Sie werden einmal Priester werden?
Also ich denke, ich wäre erfreut gewesen, denn ich bin immer gerne in die Kirche gegangen. Ich habe das nie erlebt, dass ich nicht mag beten und nicht in die Kirche gehen. Da bin ich vielleicht kein Normaler gewesen. Denn heute sagen alle immer wieder, ja, das ist ganz klar, dass man da ringt und an einen ist sich dagegen wehrt und so. Ich kann mir das nicht erinnern.
Also jetzt bin ich ganz gespannt, was Sie mir erzählen über Ihre Berufungsgeschichte, Herr Pfarrer Nussbaumer, und ich übergebe Ihnen einfach mal ein Wort.
Ja, Berufung, es könnte ja irgendwie immer so ein Leben noch innerhalb von wenigen Jahren verschiedene Berufungen könnte das sein, oder? Als Bub fragt man sich ja so, was will ich werden? Ich wollte immer zuerst Bauer werden, weil ich immer bei meiner sogenannten zweiten Mutter, eine frühere Haushälterin, die viel mit uns zusammen war, wo sie geheiratet hat, jeden Sommer auf dem Bauernhof war. Später wollte ich Primgartenbahnführer werden, weil ich begeistert war, dass diese Bahn mitten durch die Stadt Dietikon durchfährt, wenn ich dort in der Ferie war. Und dann hat es so etwa in der 5. Klasse bin ich an einer Prämiz in Lachen am Zürich Obersee gsi, wo ich aufgewachsen bin. Und dann in der Dankandacht bin ich da auf der Seite empore gsi, wo es da gibt, wie der einsiedler Chille. Während dieser Andacht musste ich plötzlich prägen, habe ich eine tiefe Liebe gespürt und ich habe in dieser Sekunde oder Minute gewusst, du wirst Pfarrer. So ist das eigentlich gelaufen. Und ich habe mir nicht überlegt, wie das immer andere erzählen. Ja, soll ich jetzt echt oder soll ich nicht? Ich habe es einfach gewusst, du wirst Pfarrer. Obwohl ich immer gesagt habe, ich heirate nur die Frau, die mindestens 7 Gaufen will. Wir sind 6 gewesen. Das finden heutige Schüler, wenn sie fragen, wie Geschwister haben sie, finden das schon zu viel. Und die staunen immer, dass ich sage, nein. Heute würde ich sagen, von mir aus können es 20 sein oder 2 Schulklassen. Und eben, ich habe mir eine Frau vorgestellt, obwohl wir ja gestritten haben, furchtbar, das war schlimm gewesen. Wir haben 2 Gruppen in der Familie. Heute nicht mehr, heute haben wir uns sehr gern. Auch wenn nicht alle gleich zu Kirche gehen, auch wenn ich der Einzige bin, der regelmäßig am Sonntag in die Kirche geht, sage ich einmal. So sieht es in unserer Familie auch aus, oder? Aber wir streiten nicht mehr, wir haben so viel gestritten, und trotzdem habe ich immer gesagt, ich heirate nur die Frau, die mindestens 7 Gaufen will haben. Das ist das Minimum, oder? Und dann ist die Berufung passiert. Und wenn ich wieder darüber nachdenke oder auch, wenn mich Leute fragen und ich erzähle, wie jetzt, dann kann ich nur sagen, es ist eben noch die viel grössere Liebe oder Sehnsucht gewesen, die ich erlebt habe. Und darum ist das keine Frage gewesen.
Herr Pfarrer Nussbaumer, Sie sind zu Lachen aufgewachsen in einer grossen Familie, also in dem Fall mit 6 Kindern. Wie ist denn der Glaube gelebt worden in der Familie? Hat man da gebetet? Ist man in den Gottesdienst gegangen?
Also es war, dass wir regelmässig am Sonntag ins Kirchen gegangen sind, wovon die Mutter immer zu spät war, noch in die vorderste Bank führen musste, wo meine zwei Schwestern sich einmal furchtbar aufgeregt hat oder geschämt hat. Heute würde man sagen, okay, die kommt wenigstens noch, die muss ja schauen, bis der letzte Golf aufgestanden ist, oder? Und ja, das Kirchengehen, das war regelmässig, aber ich kann mich erinnern, wo wir auch plötzlich nicht mehr bettet haben oder nicht mehr bettet wurde ist am Tisch. Ja, wir haben das Geschäft gehabt. Unsere Küche war nicht die Küche in der Wohnung, sondern neben dem Geschäft, im Parterre, neben dem Büro, da war die Küche. Und wenn halt die Leute gekommen sind und irgendetwas ist halt der Vater davor, der Mutter musste fort. Also, wir haben vielleicht nach der 12 Uhr einmal ruhig zu Mittag essen. Wir haben zwar immer die Eltern um uns herum gehabt, meine Geschwister gesagt, kann niemand sagen, wir hätten nicht viel von den Eltern gehabt. Sie haben uns immer müssen aushalten und wir sind immer bei ihnen gewesen. Und plötzlich ist dann die andere Version gekommen, mit einem Maria-Ort ja, sage es nicht wo, an verschiedenen Orten, wo wir dann auf Wallfahrten gegangen sind. Ein Ort darf ich sagen, wo ich mit der schlimmsten Schwester auch immer wieder an Sühnenacht gegangen bin, auf Igrats Bad. Das haben wir dann irgendwie gepackt, ohne Zwang von der Mutter. Aber es hat dann manchmal sehr oft am Abend Rosenkranz gegeben, wo man gescheit gesagt hat, wir beten jetzt ein Gesetzli. Und nachher könnt ihr noch bleiben oder geht ihr ins Bett und sind ruhig, oder? Aber das ist dann gar nicht so gute Sache gewesen, das Erzwungene, oder? Also, Mutter hat es später zwar nicht gern gehört, aber ich habe das noch erlebt, dass er bei uns plötzlich auch nicht mehr regelmässig gebetet worden ist. Aber was vielleicht typisch war, ist, immer der Vater, wo das wieder festgeklappt hat, hat angefangen zu beten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob der einzelne Mal, wo nicht betet, ist, der Vater immer gefehlt hat, weil er noch im Geschäft war oder im Keller, beim Käse oder was er noch hat man so vorbereitet. Aber immer der Vater hat vorbetet. Das ist ins Alter gegangen, so dass ich einmal, sobald er im Pfarrhaus hier, die Eltern da sind, angefangen hat zu beten. Und gewusst hat, ja, jetzt kommt zuerst Herr himmlischer Vater, sagen den Speis und Trank Vater uns und gegrüßt. Und nach dem Beten kommt dann nochmal zwei Vater uns und gegrüßt. Da habe ich immer, sobald das Kreuzzeichen gemacht hat, bevor er weitergefahren ist, habe ich gesagt, oh Gott, von dem wir alles haben. Und dann ein paar Mal hat der Vater gereklamiert, da im Pfarrhaus. Hat man jetzt nicht einmal, wie kann ich das Vater uns gegrüßt beten? Sag ich, ja, ihr betet so jeden Tag miteinander mehrere Rosenkränze. Also, du darfst beim Beten eigentlich, beim Mittag und Nacht eigentlich kürzer sein, oder? Da langt auch, wenn ich heute den Kindern sage, die beste Version, dass es Leute sich aneignen und nicht vergessen. Wenn ich im Restaurant bin oder in einem Hausbesuch, dann mache ich einfach still ein Kreuzzeichen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Herzen noch ein Dankeschön und dann lange ich Gabel und Messer an. Das hat mir geholfen, jetzt vergessen. Und das ist auch das Gebet. Sage ich den Schülern am Morgen, es gibt keine Entschuldigung, am Morgen zu vergessen, das Morgengebet. Und wenn man muss passieren und zur Haustür rennen, kann man noch anständig beten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Schutzengel, komm mit, lieb Gott, danke. Oder für den heutigen Tag, oder? Und das haben wir erlebt, oder? Plötzlich ist das eine fromme Familie gewesen, oder? Aber die einen, die Pubertierenden, nicht mehr haben wollen mitmachen, das ist ganz normal. Dann hat der jüngere Bruder, 6 Jahre jüngere Bruder, ist dann manchmal gestraft worden. So, jetzt gehst du dafür. Heute schon in die Kirche während der Woche. Also, vielleicht mit Strafe 3-mal während der Woche müssen zu Kirche, oder? Außerhalb von der Schulmesse. Und da habe ich meiner Mutter damals schon gesagt, hey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit Betten strafen. Du musst andere Sachen herausfinden, oder? Also, da würde man heute sicher anders erziehen. Obwohl die Mutter natürlich auch recht hat. Ja, ihr werdet alle auch Fehler machen, wenn ihr eine Kinder habt und erzieht. Das ist klar. Jede Zeit hat ihre Arten. Heute müssen wir sagen, es wäre noch gut, wir könnten mal jemanden packen oder mal eine schmieren, wenn es bei Reden nicht geht. Aber das darf man heute fast nicht mehr öffentlich sagen, oder? Aber zur richtigen Zeit, jedes Pferd kommt zur richtigen Zeit noch einen Zwick über und dann geht's.
Ja, Herr Pfarrer Nussbaumer, Sie sind ja sehr früh berufen worden. Wie war denn die Reaktion von Ihrem Umfeld, von Ihren Eltern, von Ihren Geschwistern?
Mutter hat nicht gross reagiert, ich weiß es nicht einmal mehr genau. Meine Geschwister, der hat das eigentlich auch nicht interessiert. Der Vater hat etwa ein, zweimal gesagt, ja, wenn du da willst Priester geben, dann musst du dich aber dann noch gross ändern, oder?
In welchem Bezug ändern?
Ja, weil mir halt etwa den Eltern auch schon gesagt haben, wenn es etwas nicht gepasst hat. Aber wir müssen schon aufpassen, dass er nicht in der Hand gekommen ist, oder?
Sie haben erzählt, schon sehr früh haben sie gewusst, dass ihr Weg ins Priesteramt geht. Wie hat denn Gott zu ihnen geredet? Wie haben sie das herausgefunden? Wie ist das klar geworden für sie, Pfarrer Nussbaumer?
Wie gesagt, ich hatte keine Erscheinung gehabt. Ich habe Liebe gespürt, wie oft im Bett oder wenn ich heilige Bücher gelesen am Abend und ich musste brüllen, das hat alles noch mehr verstärkt. Ich habe in dem Sinn keine Stimme gehört. Vielleicht ist das eine innere Stimme, die man vielleicht sagen könnte, oder? Ich habe einfach gewusst, du wirst Priester. Ich kann nicht sagen, dass ich das gehört habe.
Sind Sie ab sich selber verschrocken?
Nein, ich habe die Liebe gespürt und das war für mich nachher keine Frage.
Haben Sie einen geistlichen Begleiter in dieser Phase?
Nein, eigentlich nie. Es hat schon sicher dann der Geistliche, wo man mal ist, go fragen oder so, was dann ins Studium gegangen ist, oder? Ob man da will an die, sag jetzt anständig fortschrittliche Hochschulen und so, oder? Wo ja schon einiges gelaufen ist. Ach, Chile und Romkritik. Dort hat es da und dort Priester gegeben, die irgendwie weitergeholfen haben, aber ich habe nie einen geistlichen Begleiter gehabt. Ich bin einmal Steckobichten, einmal Tagobichten, wie es sich gegeben hat, oder? Und auch später habe ich als Priester habe ich nie in dem Sinne geistliche Begleiter gehabt.
Sie haben nachher dann das Priesterseminar gemacht. Wie ist der Weg weitergegangen, so nach der Kindheit?
Unsere Eltern haben nicht viel Zeit gehabt, zum Hausaufgaben machen. Das hat dann sich halt damit gezeigt, dass die meisten Geschwister, die außer die Älteste, die Ärztin worden ist, Kinderärztin, sich einfach hat müssen durchbeissen, dass halt wir oft Hausaufgaben nicht richtig gemacht haben, dass wir dann noch ein bisschen zurückgefallen sind bezüglich Noten, oder? Und von daher habe ich auch da und dort überlegt, ja, ist gut, muss ja das Gymi machen, das war der grösste Schreck, so lange in die Schule und studieren wie meine älteste Schwester. Als ich jeden Abend, wenn sie die Türe in mein Zimmer offen hatte, von der Stube her, wir hatten damals keine Flimmerkasten, als ich die gesehen habe, bis fast Mitternacht einmal am Tisch sitzen und studieren, oder? Und ich dachte, um Gottes Willen muss das sein, oder? Aber ich habe gewusst, es muss sein. Es bringt nichts, sich aufzureden und ich weiss nicht, ob ich das damals schon so gedacht habe, aber einfach, wir mussten es akzeptieren. Heute würde ich sagen, wie bei jedem Beruf oder so, muss ich akzeptieren, dass man halt mal etwas Unangenehmes muss machen, wenn ein guter Kunde etwas verlangt. Und habe ich einfach angenommen. Es war vielleicht damals schon mein Charakter gewesen. Man wird dann sehen.
Sie sind ja dann Stift Heiligenkreuz studieren gegangen.
Ja.
Wieso war das in dem schönen Wienerwald gewesen? Ist das wegen der Umgebung gewesen?
Nein, es ist ja so, weil eigentlich grundsätzlich entweder hat man Matura oder man hat einen Beruf. Und ich hatte keines von beiden gehabt. Und dann hat es aber gleich die Möglichkeit gegeben, dass ich dort einsteigen konnte. Mit der Forderung damals für das Bistum Regensburg in Deutschland beim Bischof Rudolf Graber, wo damals das Seminar außerhalb von seiner Diözese im Wienerwald hatte, angeschlossen. Genau eben sozusagen für Spätberufene, obwohl ich in dem Sinne kein Spätberufener gewesen bin. Und mit der Forderung, dass ich, was ich in der AK Zürich angefangen habe, Fernkurs, Latein, Deutsch, Geschichte, weiss nicht einmal, mein Vierte, dass ich das weitermache bis zur Ebene mit der Prüfungen zur Matura, oder? Und dann habe ich damals noch ein drittes Paralleles gehabt. Das ist, heute gibt es das überall, ein Vorjahr, oder? Und damals war das alles parallel zu den übrigen Vorlesungen gewesen. Das war dann ein rechter Krampf gewesen. Ja, aber wenn man mal durchgeht ist bei einer Prüfung, wenn man Professor noch nicht kennt, hat noch nicht richtig wissen, wie dann muss man den Professor anpacken. Was ist für den wichtig, oder? Wie machen wir es mit dem Studium, mit den Vorbereitungen? Das hat man halt irgendwann müssen lernen, oder? Und wissen.
Und Sie haben es gleich geschafft?
Ja, ich habe es geschafft, oder?
Schön. Und dann sind Sie geweiht worden als Priester?
Also ich bin dann noch das fünfte Jahr auf Rom. Habe dort normal können studieren. Obwohl ich außerordentlicher Hörer war in Heiligenkreuz, wegen keiner Matura. In Rom ist das alles vom Bischof Rudolf kirchlich anerkannt worden. Also ich denke, ich könnte noch den Doktortitel machen, aber das finde ich überhaupt nicht wichtig für die Seelsorge. Und dann bin ich auf Rom und danach hat der Bischof von Chur, habe ich immer Kontakt gehabt, Johannes von der Rach. Für ihn war auch klar, dass es nicht so gäbig ist, über Seminar Chur da auf Heilige Kreuz zu gehen, weil die sind damals auch so alle kritisch gewesen. Die sind erzkonservativ, heute müssen wir sagen, das sind die normalsten römisch-katholischen Professoren, die es da gibt. Wir haben so auch ein paar Linke gehabt, mit furchtbaren Forderungen, wie Büchli lesen vom Leonardo Boff, was drin heisst, jeder Zigarettenstummel ist ein Sakramentale. Das wollte ich dort noch lesen müssen. Das hat es auch gegeben, aber da hat man dann selber als Studenten gesagt, ja, der ist jetzt halt da ein bisschen daneben. Heute ist es betreffend zwar ein ganz frommer geistlicher Begleiter im Kloster dort, aber das hat es auch ein bisschen gegeben. Es stimmt überhaupt nicht, dass das, weiss Gott, das für erzkonservativ war, aber sie sind klar offen für die Weisungen der Kirche. Und bei jeder Firma muss man das akzeptieren, dass man positiv auf die Firma hin ist, oder? Und nachher bin ich auch fromm und dann, bevor im Bistum Regensburg der Bischof gewechselt hat, da hat es einen von fünf ehemaligen lutheranischen Pfarrern gegeben, der nicht früher Rote war, der nachher katholisch geworden ist. Katholische Pfarrer, das hat es also dort gegeben, oder? Mit Kinderwagen auf der Strasse. Wenn Anglikanische heute katholisch werden, die dürfen natürlich den hier nicht auflösen. Die müssen die weiterleben. Und der eine von denen, der nicht keine Familie hatte, hat mir gesagt, er würde mir empfehlen, jetzt zwischen zwei Bischöfen das zu wechseln, denn innerhalb von wenigen Tagen wird der neue Bischof ernannt von Rom für Regensburg. Und dann soll ich das nicht zwischen drei Bischöfen ausmachen, sondern zwischen zwei. Und da habe ich das gemacht. Und dann hat mir der Churerbischof hat immer gesagt, er nehme mich sofort zurück. Und so bin ich der erste Deutschschweizer gewesen, der in Heiligen Kreuz studiert hat. Nachher sind unzählige andere gekommen. Und dann hat der Bischof mich noch gefragt, Johannes von der Ach in Chur, wenn Sie aufs Land oder wenn Sie in die Stadt? Und da habe ich ihm gesagt, ja, Stadt kenne ich noch nicht, dann würde ich sagen Stadt. Du würdest es vielleicht nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, warum ich habe, wenn ich zurückdenke, habe ich immer das Schwierigste eigentlich ausgewählt, wie dann nachher da in Steinen, zu welchem Doktor, der mir etwas kritisch gesagt hat. Und so bin ich bei dem Doktor gewesen, oder wenn irgendein Problem ist, habe ich gesagt, ist gut, ich nehme das Schwierigste, oder ich packe jetzt das halt an. Man kann ja nicht im Leben allem aus dem Weg gehen. Das ist irgendwie in mir drin gewesen, oder? Und dann bin ich dann auf Winterthur gekommen. Von dort, wo ich dann schon aus meiner Jugendgruppe eine erste Berufung erleben durfte. Ich hatte sie so Winterthur spät. Und dort war der Pfarrer krebskrank gewesen, und ich war dann ein halbes Jahr alleine gewesen, mit allen Kompetenzen zum Unterschreiben. Was braucht für gültige Trauungen für fremde Priester oder so. Und nachher bin ich als Vikar auf Dietike gekommen. Zu einem ganz guten Pfarrer, Pfarrer Thomas. Damals war ich nicht allzu zufrieden mit ihm, aber er ist wirklich ein guter Mann von der Mitte gewesen. Man kann nicht immer einfach in der Mitte sein. Also gewisse Sachen ist ja dann ganz klar gewesen, oder? Und dort haben wir es gut gehabt. Von dort habe ich schon viel Aushilfe gemacht. Wir sind dort drei Priester gewesen und dort habe ich gesagt, ja, also, wenn der Laientheologe am Italiener Pfarrer nicht mehr wenigstens die italienische Klasse in der Stadt Dietike gibt, ich habe nichts dagegen, wenn Laien unterrichtet. Aber die Sakramentenklasse, wir Priester, das sind sie dort, wir haben, und sonst suche ich mir eine andere Pfarrei. Da hat sich dann der Pfarrer nicht so durchgesetzt. Und so bin ich dann auf Netzstall gekommen, als Administrator ein halbes Jahr. Und von Netzstall habe ich dann eigentlich schon Generalvikar von der Innerschweiz, am heutigen Domdekan Niedenbergen von Chur, der hat gesagt, Sie wissen, ich werde irgendwann in die Innerschweiz wiederkommen. Haben Sie etwas? Da hat er gesagt, ich hätte eine Pfarrei, aber ich dürfte es noch nicht sagen, ich müsste noch warten 2 Monate. Aber Sie müssen einfach schweigen. Roter Turm, da habe ich gesagt, dort will ich nicht hin. Warum? Habe ich gesagt, ich bin fürs Militär und die haben da die Spannungen gehabt, wegen dem schönen Gebiet dort. Und dann sagt ja, oder Stein? Habe ich gesagt, ja, haben die Abendmesse und die Abend? Okay. Dann bin ich in ausgewaschenen Jeans und braunem Hemd, bin ich am Sonntag am Abend dort, sind viele Kirchen hinten reingehockt. Und als ich gesehen habe, wie dort Jugendliche rein können, also heute würde man vielleicht sagen, so 8 bis 12, oder? Das ist ja so oder so noch viel gewesen. Und alle haben anständige Kniebeugung gemacht und sind nicht gerade abgehockt in die faulen Socken, sondern sind noch abknüllen kurz einen Augenblick. Da habe ich gesagt, ja, da bewerbe ich mich. Und einen Tag später bin ich wieder dort angefahren, habe mich mit der Gemeindepräsidentin getroffen. Die war damals in der Kirchengemeinde zuständig gewesen, in diesen Einheitsgemeinden. Wochen später sind da schon Leute gekommen, schauen, wo ich dann plötzlich vermutet habe, die fremden Gesichter, die könnten vielleicht aus dieser neuen Pfarrei kommen. Dann habe ich plötzlich den Faden verloren, nicht mehr weiter gewusst in der Predigt. Ja, es ist ein bisschen schief gelaufen, oder? Noch habe ich die noch eingeladen, um etwas zu trinken, und dort ist schon eine Frage gekommen. Ja, wie stellen Sie sich den Wein der Frauen, oder? Von einem Gemeinderat. Und da habe ich natürlich die Kirche vertreten, oder? Ist klar. Und schlussendlich haben sie mich genommen, kaum bin ich da gewesen, haben wir ausgeladen. Damals haben noch zwei Drogenhändler und Drogenabhängige haben noch gezügelt. Und dann beim Mittagessen, in dem Resten, wo ich dann später gerettet habe mit Geldbetteln, sagte plötzlich der eine: Hey Nospi, das ist ja schlimm, was da in der Zeitung steht über dich. Weißt du was, wir packen alles wieder ein, wir wollen so, dass du wieder zurückkommst. Und dann ist damals schon über den neuen Priester geredet worden und geschrieben worden, weil man ihn nicht wollte. Bischof Haas war natürlich damals vorher dran gewesen, oder? Sei ein Haas-Anhänger, obwohl ich mich nie als Haas-Anhänger, auch nicht als Haas-Freund bezeichnet habe. Ich habe sogar dem Bischof von Drach immer meine Ansicht und Meinung gesagt, auch wenn er dann dreimal verrückt worden ist. Und am Schluss bin ich auf Knie gesagt, der Bischof, ich habe nur gesagt, was ich weiss und gedacht habe, ich bitte einfach um das Sagen. Es liegt ja alles in Ihrer Hand. Und dann ist der von Drach wieder glücklich gewesen. Ich habe immer gesagt, was ich gedacht habe, oder? Obwohl ich damals viel schücher gewesen bin, als ich das heute bin. Und dass niemand kann glauben, dass ich eine schücher gewesen bin. Aber ich habe immer gesagt, was ich gedacht habe.
Also ein Priester, der ein bisschen anecken tut, aber trotzdem den Humor behalten hat.
Ja, was ist Humor?
Was hilft Ihnen, dass Sie gleich weiterhin Ihren Weg gehen können, obwohl dass das vielleicht halt nicht von allen Seiten gutiert wird?
Also was mir sicher hilft, das ist die Heilige Messe. Wegen der Heiligen Messe wollte ich einen Priester geben. Ich habe damals noch erlebt, die alten Messen. Allerdings am Volksaltar, aber wir mussten lernen, in Treuben, Adeldare Dei, haben wir beten, oder? Und ich habe die Kommunion noch erlebt, Vorschrift Mundkommunion und nicht mit der Hand. Das ist, habe ich alles noch erlebt. Ich habe vier deutsche Messen zwei Jahre lang vorgesungen, damals in Lachen, weil so kein Organist gegeben hat, nur fürs Amt. Und in der Frühmesse und im Amt habe ich dann einmal ministriert. Eben dem Introitus von der alten Messe, so wie das gelaufen ist. Mit einem guten Pfarrer gehabt. Und dann war halt noch die Version gewesen, nicht, dass da ein Gerede ist in der Liturgie von A bis Z. Ich muss sagen, in der latinischen Messe, in der neuen Messe mache ich das heute auch nicht. Ich warte nicht, bis der Chor endlich das Benediktus und Sanctus fertig gesungen hat, was man müsste in der neuen Liturgie, aber das ist eigentlich wirklich sinnlos. Und dann noch auf Latinisch, wenn möglich noch, die Hochgebet. Ich mache das heute so, wie es sinnvoll ist und wie das für die Leute erträglich ist, dass man halt still weiterbetet. Und der Papst Benedikt als Kardinal hat jetzt auch schon bezüglich Gabenbereitung etwas rausgegeben, dass man wegen dem kein schlechtes Gewissen muss haben, wenn man jetzt halt mal Stillgabenbereitung haltet. Also es ist vom einen Extrem ins andere. Und das ist für mich das Wichtigste gewesen, die Heilige Messe. Ich habe das noch erlebt. Im Hintergrund die Wandlungsglocke, geheimnisvoll der Priester halblaut spricht Wandlungswort. Ist gut, in der alten Liturgie ist sie dann ganz still gewesen. Und das hat mich ergriffen von dem Geheimnis. Und ich habe für diese Wandlung, für diese Heilige Messe, habe ich einen Priester gegeben. Denn wenn ich da und dort Schwierigkeiten hatte, im Studium, eine so Zwischengymnasien, und mir die Leute gesagt haben, oder Rektoren, ja, lass mal, du wirst Siegerist, dann kannst du auch beim Heiland sein am Altar. Oder Klosterfrauen gesagt haben, ja, dann tust du halt, oder gehst du sonst in das Kloster, immer gesagt, ich will Priester gehen, sonst will ich sterben. Das war mein Spruch gewesen, wo man heute vielleicht würde sagen, ja, ist ein blöder Spruch gewesen, aber ich habe gewusst, dass ich Priester wird oder will geben. Das war nie ein Fragezeichen, nie eine Diskussion gewesen.
Schön, wenn wir gerade bei den Sprüchen sind. Wie hat Ihr Primizspruch geheissen?
Ich habe keinen eigenen Primizspruch gehabt. Ich habe vier verschiedene, ich weiß nicht mehr genau, Primizbildchen gehabt. Allerdings darauf ist dann zum Vorschein gekommen, ein Spruch von Newman und der vor allem auch über die Eucharistie aus dem 2. Jahrhundert. So wie wir unterwiesen worden sind, ich glaube, es ist der Irenäus, bin nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, so wie wir unterwiesen worden sind, glauben wir, dass nach den Gebetsworten über Brot und Wein nicht mehr Brot und Wein auf dem Altar ist, sondern wirklich das Fleisch und das Blut Jesu Christi. Und das ist für mich klar gewesen, es ist nicht eine Einbildung, es ist nicht geistig verstanden. Wir können sagen, das ist der Hauptprimizspruch gewesen, Nachdem für mich ja die heilige Wandlung das Kostbarste war, was es gegeben hat. Und dass ich das auch einmal erleben als Priester, oder?
Schön, danke vielmals für den ersten Teil des Interviews, Herr Pfarrer Nussbaumer. Sie haben uns schon sehr einen sehr guten Einblick über das Leben ermöglicht. Und ich möchte jetzt eine Musikpause machen. Was würden Sie sich jetzt wünschen, Herr Pfarrer Nussbaumer? Welche Musik, dass ich einspielen
soll? Welche Musik? Ja, vielleicht das Halleluja vom Händel.
Dann tun wir doch das Halleluja vom Händel einspielen. Ja. Viel Freude. Nach dieser Musikpause, die der Pfarrer Nussbaumer gewünscht hat, Halleluja vom Händel, freue ich mich auf den zweiten Teil des Interviews. Der Pfarrer Nussbaumer ist ein Ausserschweizer, kommt von Lachen, 6 Geschwisterten aufgewachsen und ist jetzt in Steinen. Ist ganz glücklich, hier in Steinen zu sein und zu wirken. Und er hat uns einen guten Einblick über seinen Ruf Gottes ermöglicht. Schon früh hat er erkannt, dass der Weg mit ihm geht. Er hat im Wienerwald in Heiligkreuz studiert und hat nicht immer einen einfachen Weg gehabt, ist viel angegeckt, aber er hat uns verraten gehabt. Eigentlich ist es sein Geheimnis, dass er gleich weiterhin kann dem Ganzen standhalten, die Eucharistie feiern. Und von dort aus wird er genährt und gestärkt. Ja, und jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen noch vertiefen. Sie haben ja eine wunderschöne Kirche da in Steinen mit schönen Statuen. Der Pfarrer von Ars. Sie sind auch ein Liebhaber vom Don Bosco, von der Therese von Lisieux. Wieso?
Weil ich begeistert war, oder immer noch bin, dass das Glaubende waren. Also heilig sind sie noch nicht gewesen. Bevor sie in die Ewigkeit gerufen worden sind, die haben auch ihre Flöhe und Fehler gehabt, oder? Aber dass es Menschen gewesen sind, die einfach die Schwierigkeiten gepackt haben und Gott hat sie irgendwie gefügt. Sowohl mit Don Bosco in Turin, nie Geld, schlussendlich hat es dann doch gehabt. So Sachen habe ich auch viel auch schon erlebt. Dann der Pfarrer von Ars, halt nicht der hellste Typ, aber trotzdem kein Dummen, oder? Das habe ich auch erlebt. Und Theresia von Lisieux, die in vielem innerlich durchgerungen hat, vielleicht fast zerbrochen war, aber einfach an die Liebe geglaubt hat von Christus.
Man sagt, dass ein Pfarrer, ein Priester mit all seinen Schwächen muss können tragen. Wie sehen denn Ihre Schwächen aus, Herr Pfarrer Nussbaumer?
Meine Schwächen, dass ich oft nicht Nein sagen kann, auch wenn es um ein Fest geht, dass ich manchmal halt zu wenig in die Stille gehe, zu viel rede. Ja, und der Rest erzähle ich der Beicht.
Wie sieht jetzt so ein Alltag aus von einem Priester da in die Steine?
Der Alltag sieht so aus, dass ich mich irgendwann durchgerungen habe, halb Stunde früher aufzustehen. Dann wird ein Liter Fenkeltee getrunken, ich esse kein Morgen, ich kann nicht in den Ausgang gehen, in das Restaurant und Hausbesuch. Und dort muss man sowieso immer zu viel essen und zu viel trinken, weil sie ja alles immer extra für den Pfarrer machen, oder? Und dann trinke ich morgen einen Liter Fenkeltee, bete mein Breviergebet bis um Mittag. Weil ich die Erfahrung mache, ich komme nicht mehr dazu. Bis am Abend. Und erst dann wird duscht. Und ich habe gemerkt, dass das meine Version ist in der Regel. Sonst, ja, bin ich schon in der Kirche oder bin da und dort. Und so müssen einfach die Leute warten. Wenn jemand läutet oder so, müssen sie halt warten, bis ich dann komme, oben, bis ich parat bin. Und dann läuft alles kreuz und quer. Wir machen sehr viel Jugendarbeit. Ich habe noch einen Vikar, obwohl ich eigentlich keinen zweiten Priester brauchte. Aber es ist so schwierig geworden, 2 Jahre Laien zu suchen und Laien zu finden, die dann auch ein bisschen im Sinn von der Kirche halt mitwirken. Es ist, wie es der Bischof Koch, heute Kardinal Koch, gesagt hat als Bischof, als Präsident von der Schweizer Bischofskonferenz damals, wir haben nicht den Priestermangel, wir haben den Gläubigenmangel. Und trotzdem läuft viel. Wir machen da viel Aushilfe rundherum. Manchmal sind wir am gleichen Tag beten an verschiedenen Orten für heilige Messen. Wir haben einen Jugendtreff Ich mache mit Jugendlichen auch Weekends- und Auslandreisen, meistens verbunden mit irgendwo zu Heiligen, wie nach Lourdes regelmäßig oder zum Don Bosco, noch zum Pfarrer von Ars. Ich bin dann noch in der Personalkommission und Stiftungsrat von dem Restaurant drin, wo ich dort einmal gerettet habe. Und da gibt es immer mehr Leute, die Probleme haben. Ständig könnt Telefon, wenn ich irgendwo da und dort sitze. Und wenn ich dann Ruhe will, also es kann geben, wie der letzte Herbst im September, dass ich September, Oktober, dass ich 6 Wochen keinen freien Tag habe. Das kann es geben. Und dann gehe ich meistens zu meinen Freunden, Inhaber und Angestellten vom Alten Santis. Und wenn ich 2 Übungen dort oben bin, komme ich vielleicht halb tot an. Und aber am anderen Tag geht es dann schon wieder weiter mit Ideen aufschreiben, was jetzt wieder geplant werden und so. Oder auf Namibia zu meinen Freunden. Also ich wollte fristige Woche auf Namibia gehen, wo wir noch ein Projekt haben und ich auch noch Freunde habe. Oder ins Kloster Heilige Kreuz, um einfach in die Klausur zu gehen und einfach dort die Ruhe zu geniessen. Das ist für mich dann Schlaraffenland zwischendurch.
Aber grundsätzlich ein Energiebündel ist der Pfarrer Nussbaumer und er scheut sich nicht, irgendwie etwas Unangenehmes zu machen und so engagieren Sie sich auch für den Exorzismus. Können Sie da ein paar Worte dazu
Ja,
erwähnen?
zum Exorzismus muss ich sagen, ich habe es selber erlebt in Heiligen Kreuz, wenn es Marienmedaille gerissen hat, wie im Dusch oder so, oder wie was ausgegangen ist, dann ist das liegen geblieben, hat man das nicht erneuert oder wiederhergestellt. Und immer dann habe ich gesponnen, sage ich auf Schweizerdeutsch. Hat etwas nicht gestimmt, oder? Ich würde sagen, Umsessenheit. Und sobald ich beichte, und wenn ich einen beichte, sage ich, ich weiß nicht, ob ich das und das bereue, aber ich sehe, dass es nicht so weitergeht, sobald ich die Absolution bekommen habe, habe ich erst gemerkt, was vorher gelaufen ist. Und dass ich einen Schutz um mich herum habe, also dann habe ich wieder gewusst, was ich zu tun habe und so weiter. Und dann, irgendwann sind wir 6 Studenten gewesen, die auf Regensburg gegangen sind, und der Bischof Rudolf Grafe hat uns die Exorzistenweihe übertragen. Bei den Traditionalisten ist das selbstverständlich, bei den orthodoxen Chilene ist das auch selbstverständlich, die Niederweihe, aber nach dem Konzil ist das abgeschafft worden. Und plötzlich habe ich gemerkt, ja, das Weihwasser ist immer noch nicht aufgefüllt oder das Marienmedaille ist ja schon tagelang gerissen und ich spinne nicht mehr. Da habe ich gemerkt, wie das für mich selber ein Schutz ist. Und da habe ich natürlich auch festgestellt, dann schon vor 20 Jahren mit Kontakt zum jetzigen Kardinal, damaligen Bischof oder jetzigen Bischof, und dann mal Generalvikar, wo mich dann verbunden haben mit Priestern, wo sich regelmäßig treffen, wenn sie so Probleme haben, wo man nicht mehr weiter weiß und vielleicht sogar einen Exorzismus muss beten, oder? Ich muss so sagen, ich habe dann immer nur den allgemeinen Exorzismus betet, habe dann auch gemerkt, wenn in einer Familie 3 Kinder geschrien haben und ich sagte, ja, ich komme nicht, wenn der Pfarrer schon da war, ich will nicht, dass mein Chef eifersüchtig wird, dass jetzt der Vikar auch noch muss segnen. Ja, dann müsste jemand anders haben, sie drehen durch, die eine Mutter. Alle 3 Kinder kennen die Nacht unzählige Mal. Dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mal in einem alten Buch, wenn man das ja früher gesegnet hat. Da habe ich gesehen, dass es nicht nur ein Segensgebet ist, sondern auch ein kleiner oder grösserer Exorzismus, man können wählen. Da bin ich gegangen und habe das gebetet und auf die Nacht haben die 2 älteren Kinder durchgepfuset. Das kleine Kind ist dann gleich noch ab und zu gekommen. Oder da habe ich mal jemanden erlebt bei uns, der angeblich heilpraktisch konnte anderen helfen, aber sich selber nicht und immer wieder ganz schlimm dran war. Und wo ich einmal neben seiner Frau einen Exorzismus gebetet habe, einen allgemeinen, wo man nicht die Erlaubnis vom Bischof braucht und kein Arzt muss dabei sein oder das abklären, hat er plötzlich angefangen zu vibrieren und zittern. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist los? Und nur der erste Gedanke, erfüll deine Pflicht, einfach weiterbeten. Und am Schluss vom Exorzismus hat er immer so vibriert und zittert. Und dann nachher habe ich bei mir gedacht, oh, es hat nichts genützt, es hat nicht aufgehört. Und dann wieder der erste Gedanke unter deinem Schutz und Schirm. Da habe ich das Gebet gebetet und auf einen Klapp ist er ruhig gewesen, ist auf Knie, hat meine Stole in die Hand genommen. Neben seiner Frau und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich verspreche alles, wenn ich nur das nicht mehr muss erleben. Und von dort weg ist mir dann klar geworden, dass unter deinem Schutz und Schirm hat scheinbar eine Kraft wie ein Exorzismus. Das ist das älteste nicht-biblische Mariengebet, wo so viele Christen in der Not im Auf und Ab immer gebetet haben. Und scheinbar ist das wie, ich sage jetzt mal, wie eine Pflanze, die halt bei gewissen Situationen eine besondere Wirkung haben kann, die man jetzt halt braucht, habe ich dann angefangen, den Exorzismus zu beten, bei allen rund 50 Bauernhöfen, die ich jedes Jahr gehe, oder Familienbesuch, oder dann einen kurzen Exorzismus und das unter einem Schutz und Schirm.
Also das heisst, man kann sie konsultieren, wenn man das Gefühl hat, man sei besessen vom Bösen.
Ja, ich tue gerne weiterverweisen an Domherr Gassetti auf Chur, weil er wäre eigentlich vom Bistum Chur der Zuständige. Ich habe schon an einem früheren Bischof gesagt, was geheissen hat, sie würde mir allenfalls die Erlaubnis geben nach Abklärung mit einem Arzt. Für den Exorzismus direkt über eine Person habe ich schon gesagt, ich will das nie. Da braucht es Frömmere, habe ich gesagt. Aber eigentlich kann man mit einem normalen Exorzismus kann man in der Regel herausfinden, ist etwas dran an Negativen, an Okkultistischem oder so. Manchmal ist es für die Leute noch viel schlimmer nachher. Das ist dann ein Zeichen, da muss man nochmal den Exorzismus beten, oder? Oder jemand hat einen Ausschlag, monatelang und kein Arzt kann helfen. Und dann noch, wenn ich normale Aussagen bete mit dem Exorzismus und plötzlich ist er frei von dem Ausschlag und hat 2,5 Monate keinen Ausschlag mehr. Und das Geschäft läuft wieder wie noch nie. Und dann ist wieder alles tief und dann sage ich, hören Sie, ich habe ja nicht gebeten, dass die Kasse klingt. Ich habe nicht mal gebeten, gross, dass Sie befreit werden von diesen Krankheiten, sondern einfach den Ort gesegnet mit dem Exorzismusgebet. Und seither hat der eine Metzger mit im Dorf nicht mehr die Probleme und auch nicht mehr den Ausschlag. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Es hat dann auch schon Priester gegeben, die telefoniert haben. Näher weiter Umgebung. Sie können scheinbar helfen. Da habe ich immer gesagt, hör es, liebe Mitbruder. Sie können auch helfen. Ich kann nicht, weiss Gott was. Ich tue einfach beten, fertig. Und das ist unsere Pflicht. Sie haben es doch noch gelernt. Ich habe es nicht gelernt. Ich kann nicht überall hin. Ich kann nicht auf St. Gallen und überall. Ich kann auch Pfarrei, oder? Und Sie haben es noch gelernt in Ihrem Alter. Nehmen Sie die Gebete dafür und tun Sie, es ist ja beim Papst Benedikt so oder so wieder erlaubt worden, offiziell, und tun Sie beten, und wenn das doch nicht so sollte helfen, können wir immer noch das zweite miteinander mal dort vorbei. Und er hat sich nicht mehr gemeldet und das ist ein Zeichen, es hat geholfen.
Herr Pfarrer Nussbaumer, Sie sind ja auch in den Medien präsent. Man hat Sie ja schon im Fernsehen gesehen und man sagt, Sie seien ein konservativer Pfarrer. Ist das so?
Also viele Interviewer haben gesagt, also für sie sei ich gar nicht mehr so konservativ, wie sie immer heissen, oder? Was heisst konservativ, oder? Das könnte man gerade beim jetzigen Papst sagen, in gewissen Sachen ist er sehr liberal und das bin ich auch in gewissen sozialen Sachen. Oder ich habe schon vor Jahren ein Interview gegeben, dass ich als Papst für verbiete, dass neue Bischöfe und Priester noch extra Kelch und goldige Kreuz machen. Wir sollten ein bisschen ärmer sein und wirklich nur das Notwendige. Es gibt so Haufen Kostbarkeiten, die in allen Tresoren und Kirchen rumstehen. Wir können die brauchen. Wir brauchen nicht immer noch etwas Neues. Wir haben das nicht rausgegeben, weil es zu viele Probleme gegeben hätte. Das freche Interview. Aber da könnte man auch sagen, ja, es ist furchtbar, der Papst, oder? Ist liberal. Hat er nicht einmal eine Stole angehabt für einen Wortgottesdienst? So Sachen, das ist liberal, aber so Sachen kann ich begreifen, da bin ich genau gleich, oder? Ich kenne das, wenn man in das Leben ist und sagt, ja, also tun wir miteinander noch etwas beten und dann wird daraus ein Wortgottesdienst, da geht man nicht lange einen Stuhl suchen, wie für eine Beicht. Ich habe selber schon beichtet während dem Skifahren auf dem Skilift und ein anderer hat bei mir beichtet, da kann man auch nicht einen Stuhl dafür holen. Das ist in dem Sinn liberal, aber nicht, dass man einfach ohne Messgewand eine Messe feiert, wenn es ganz klar möglich ist, dass man das Messgewand anziehen kann und auch soll anziehen. Da ist für mich die Frage, was ist jetzt liberal, oder? Da sind schon früher erzkonservative, sogenannte Heilige oder so, sind schon irgendwo liberal gewesen, oder? Don Bosco auch, oder? Aber in der Treue, was heisst konservativ? Das Gute bewahren, holt Neues und Altes hervor aus seiner Schatztruhe, heisst es in der Bibel, oder? Und so muss ich sagen, es hat Interviewer gegeben, die gesagt, ja, also sie sind für mich nicht konservativ. Oder Leute sagen, wenn unser Pfarrer das machen würde, wir würden auch so einen Modernen. Und dann sage ich einmal, was heisst modern? Dann kennen sie mich ja nicht, oder? Was heisst modern? Also Kiel hat immer nach vorne geschaut und dann später wieder korrigiert, oder? Und das ist halt, der Herrgott lässt das Menschliche in der Kiel zu, oder?
Aber wenn man bei ihnen in die Kirche kommt, dann wird ja noch genündelt. Oder mehr oder weniger wird genündelt. Wie sehen Sie das? Und auch zum Beispiel Hand und Mund kommen ja.
Also ich muss sagen, ich habe schon dreimal in Predigten gesagt, vor allem am Gebetsabend, man soll bitte die Zunge nicht rausstrecken. Das hat man früher nie gemacht. Oder? Man soll anständig zur Kommunion die Zunge auf die untere Lippe. Dann würden viele Pfarrer nicht sich aufregen, wenn da wieder jemand mit Mundkommunion kommt. Aber ich habe immer wieder gesagt, oder dann auf die positive Art, dass ich dankbar bin, weil es doch viele Leute gibt, die bei der Handkommunion nicht nebendurch schauen, hin und her, und auch etwas überlegen, wenn sie das Kommunion können, ehrfürchtig. Ich denke, das ist wie bei der alten Messe. Es kann ungültige Messe geben, wenn der Priester halt nur aus Trotz etwas anderes will oder nicht mehr glaubt. Und man kann unwürdig Mundkommunion empfangen und man kann würdig die Handkommunion empfangen. Auch wenn die Handkommunion natürlich viel mehr Gefahren in sich birgt, dass man muss als Schüler, habe ich auch schon müssen, nachspringen bis auf den Pausenplatz, wenn es geheißen hat, dann Kommunion nicht empfangen. Das ist klar. Aber man muss halt von unten anfangen. Vor 23 Jahren haben fast alle Pfarrer noch jede Woche Schulmessen gehabt. Heute bin ich der einzige Pfarrer, der jede Woche eine Schulmesse hat und nur noch die Hälfte Religion. Dafür, oder, weil die Schulmesse als zweite Lektion gilt. Und ich muss feststellen, dass es genau das ist, was auch gute Priester ausfallen lassen, vernachlässigen, weil es schwierig ist mit kleinen Kindern. Ich fange schon mit der Erstklässler an, Miniaturmessen, halt nur kurze Bibeltexte und nur mit Refrain und keine vollen Lieder. Und halt dann eine kurze Messe, versuche ich das zu pflegen. Und wenn das Kinder nicht lernen, dann fehlt die liturgische Erziehung und die fehlt heute überall. Es ist nicht bei mir alles gut, aber es könnt immer wieder ehemalige Schüler zurück, gehen beichten, oder sie können in die Kirche. Plötzlich können sie wieder in die Kirche und sie haben das mitbekommen. Plötzlich können sie Gebet, oder wir sind in Venedig und dürfen nicht in einer Kirche eine deutsche Messe halten und wir halten es dann im Hotel. Und plötzlich beim alten Kommuniongebet vom alten Kirchengesangbuch betet die ganze Runde, Mädchen und Buben, betet auswendig mit, weil es mir fast jeder Schulmesse betet. Und es wird nicht abgekocht und abgeschluckt und umgeschaut, sondern es wird betet und es wird das Kommunionlied gesungen. Das muss man halt. Und das kann man auch in der neuen Liturgie, kann man das erziehen und würdig machen.
Schön, Sie haben viel zu erzählen, Pfarrer Nussbaumer. Aber wir neigen uns trotzdem langsam am Ende zu für ein Interview. Sie haben aber auch einen engen Kontakt zu unserem werten Bischof, zum Bischof Vitus. Was schätzen Sie an ihm? So in ein paar wenigen Worten, kurz und prägnant.
Also so eng ist der Kontakt nicht. Ich sage immer auch so unangenehm, wenn ich schon jedem Bischof gesagt habe. Und wenn ich etwas habe, schreibe ich das einem Bischof vor, dass ich das einen falschen Entscheid finde und so weiter. Aber das heisst für mich nicht, dass ich öffentlich gegen ihn auftrete. Er ist der Bischof, er ist der Letztentscheidende. Und ich schätze an ihm, was ich auch schon an der Rundschau gesagt habe oder bei anderen Interviews. Warum reklamiert man jetzt den bösen Bischof? Wir Priester und Pfarrer und zum Teil Bischof haben vieles einfach jahrzehntelang nicht mehr genannt, aus Feigheit. Und er nennt es. Und jetzt kann man ins Gespräch kommen mit Wiederverheirateten, Geschiedenen. Jetzt kann man ins Gespräch kommen über das und jenes. Es werden doch heute alle ins Gespräch kommen, das ist ja modern. Warum rufen wir jetzt den Bischof aus? Also will man einfach etwas nicht mehr hören, was einem nicht passt. Und der Mut vom Bischof. Und vor allem, das muss ich wirklich sagen, das wissen viele nicht, habe ich auch schon gesagt im Interview, dass der Bischof sich sogar Zeit nimmt für Priester, die nicht mehr Mess feiern, die einfach den Weg nicht mehr sehen, dass er sich Zeit genommen hat für mehrere Priester, weiss ich, ich sage jetzt mal Ex-Priester, dass er sich Zeit nimmt für verschiedene Wiederverheiratete und dass er in seinem Alter noch so viel schafft und sich einsetzt. Man kann ihm wirklich nicht sagen, dass er nicht ein Seeleneinfüger ist. Natürlich hat er auch seine Arten und da und dort seine Schwächen, über die ich hier nicht kompetent zu reden, wie es jeder Mensch hat. Aber wir wissen, in der Kirche müssen wir uns ergänzen. Und die göttliche Vorsehung tut den Rest, wie bei jedem Menschenleben im Sterben, tut den Rest schon noch zweckbügen. Und auf das kommt es drauf an. Und von daher muss ich sagen, ich bin sehr dankbar für den Bischof Vitus.
Danke vielmals, das ist ganz schön. Herr Pfarrer Nussbaumer, abschliessend würden Sie uns noch den Segen geben?
Ja. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Bruder Klaus, des heiligen Pfarrer von Nars, des heiligen Don Bosco, der Therese von Lisieux, all ihre schutzigen Namenspatrone, heile und heilige sie an Geist, Leib und Seele, erfülle sie mit allem Segen des Himmels und der Erde, der einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke vielmals für das wunderbare Interview, Herr Pfarrer Nussbaumer. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gottessegen und viel Kraft, dass Sie Ihren Weg weiter gehen können. Und auch, dass Ihre Lieblingsheiligen, der Don Bosco, der Pfarrer von Ars und Therese von Lisieux, Sie immer wieder begleiten auf die Fürsprache bei unserem wunderbaren Herr Jesus Christus. Danke vielmals, Herr Pfarrer Nussbaumer. Was sollen wir abschliessend für ein Lied einspielen, Herr Pfarrer Nussbaumer? Was würde Ihnen Herzenfreude bereiten?
Ich bete an die Macht der Liebe.
Dann nehmen wir doch das einspielen.
Ja.
Danke super. Vielmals, viel Freude. Und ich, Andrea Marti, verabschiede mich bei Ihnen allen.